Lieber an der Tür deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Ich begrüße euch hier im Gottesdienst ganz herzlich und diejenigen, die uns im Stream zugeschaltet sind, mit aus dem Vers 11b aus Psalm 84. Dem Psalmbeter spürt man ab, dass er gerne im Hause des Herrn ist und sein möchte. Für ihn ist es wichtig, dass er dabei sein darf. Egal, ob im Tempel oder auch nur davor. Hauptsache, er kann Gott loben und im Hause des Herrn sein. Wort Gottes heute an uns, an diesem Morgen für uns. Ich bete mit uns. Du Herr des Lebens, danke für die Begleitung in der vergangenen Woche. Danke, dass du mitgegangen bist auf unseren Wegen. Wir kommen zu dir, so wie wir sind. Du weist uns nicht zurück. Du liebst uns, bedingungslos. Danke, dass wir dich loben und preisen dürfen, gemeinsam hier in der Kirche oder zu Hause, allein oder mit Arbeit, allen anderen gemeinsam. Hier können wir auftanken. Segne du uns jetzt in diesem Gottesdienst, sei du überall dort, wo dein Name gelobt wird und wo Gottesdienst gefeiert wird. Amen. Wir antworten mit dem Lied 381, die Strophen 1 bis 4, Herr, füll mich neu. Jetzt möchte ich die Kinder verabschieden, die nach unten gehen können mit den Eltern. Ich wünsche euch eine gute Zeit unten. Und wer hier oben sitzen bleiben möchte von den Kindern, darf das natürlich gerne tun. Wir wollen aus Psalm 103 im Wechsel eine Wechsellesung lesen. Bitte steht doch dazu auf, wenn es euch möglich ist. Die Gemeinde liest die schwarz gedruckten, fett gedruckten Abschnitte und ich beginne. Ich will Gott loben mit meiner Seele und ihn mit allem, was in mir ist, preisen.
Ich will ihn danken und ihn nicht vergessen, was er mir Gutes getan hat.
Er hat mich geliebt, als ich mich selbst nicht lieben konnte. Seine Gnade und Barmherzigkeit haben mich umhüllt wie ein warmer Mantel. Gott hat mich herausgeholt aus dem Loch, in das ich mich zurückgezogen habe.
Er hat mir Freude geschenkt und unendlich Mühe verschuldet gemacht. Wie ein Adler kann ich mein Nest verlassen.
Gott nimmt mich an, trotz allem, was ich getan und gedacht habe. Seine Gnade ist so groß wie der Himmel, der sich über der Erde wölbt.
Meine Schuld vergibt er mir, und ich darf zu ihm kommen wie zu einem Vater und einer Mutter. Amen.
Bitte nehmt wieder Platz. Ich lobe meinen Gott. Lied 372, die Strophen 1 bis 3, wollen wir jetzt gemeinsam singen.
اول تیموتائوس آیه 12 تا 17 خداوندمان مسیح عیسی را شکرگزارم که مرا توانایی بخشید و در خور اعتماد شمرد و به خدمت خیش برگماشت. با آنکه در گذشته کفگو و ستمگر و زورگو بودم بر من رحم شد، زیرا از ناآگاهی و بی ایمانی چنین می کردم. آری فیض خداوند ما به فراوانی جاری گشت همراه با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی یافت می شود. این سخن در خور اعتماد و پذیرش کامل است که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد که من بزرگترین آنهایم. از همین رو بر من رحم شد تا مسیح عیسی صبر بی پایان خود را نسبت به من که بزرگترین گناهکاران بودم نشان دهد، تا نمونه ای باشم برای جمله آنان که از این پس به او ایمان آورده حیات جاویدان خواهند یافت. بر خدای یکتا آن پادشاه سرمدی نامیرا و نادیدنی تا ابدالآباد حرمت و جلال باد. آمین.
Aus dem 1. Timotheus 1, Vers 12 bis 17. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Gottes unverdiente Güte oder auch Dank für Gottes Erbarmen. Das war der erste Brief von Paulus an Timotheus. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns Sünder zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem allerheiligen Gott gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Vor der Predigt wollen wir noch ein Lied singen, das Lied 356, die Strophen 1 und 2 und 5. Ich will dich lieben.
Der Predigttext, der für diesen Sonntag vorgeschrieben ist, ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus erzählt. Mir geht das so, dass ich bei Texten, die sehr geläufig sind, sehr bekannt sind, manchmal in eine andere Übersetzung reinschaue, um sozusagen diesen Text noch einmal neu zu hören und eine andere Übersetzung oder Übertragung möchte ich heute Morgen auch lesen, und zwar die Übertragung von Walter Jens. Ich lese nur den ersten Teil dieses Gleichnisses, also da, wo es um den jüngeren Sohn geht. Und wieder waren Zöllner bei ihm, arme Leute und allerlei Sünder. Da murrten die Schriftausleger und Pharisäer, redeten ergrimmt durcheinander und riefen: Dieser Mann nimmt das Gesindel auf und hält Mahlzeit mit ihm an seinem Tisch. Höre, was Jesus gesagt hat. Es war einmal ein Vater, der hatte zwei Söhne. Und eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich bin dein Erbe. Gib mir schon jetzt den Teil deines Vermögens, der mir gehört. Und der Vater teilte das Gut unter den Kindern. Nur wenige Tage vergingen, da machte der Sohn sein Erbe zu Geld, verließ das Elternhaus, zog in die weite Welt hinaus und vergeudete dort sein ganzes Vermögen, verschleuderte alles in einem ehrlosen Leben. Und als er nichts mehr hatte, keinen einzigen Groschen, da kam die Hungersnot über das Land und er lebte in großer Not. Da verdingte er sich bei einem Gutsherrn, einem Bürger des Landes. Der schickte ihn auf seine Felder: Hüte die Schweine. Er aber hatte Hunger und beneidete die Tiere um ihren Fraß. Ach, hätte ich doch Futter wie sie, die Schoten, die Früchte des Johannesbrotbaumes schienen ihm köstlich. Aber niemand gab ihm zu essen. Da kam der Sohn zu sich und dachte: Wie viele Arbeiter im Gut meines Vaters haben mehr Brot, als sie brauchen, und ich gehe elend zugrunde und sterbe vor Hunger. Ich will mich auf den Weg machen und heimkehren zu meinem Vater. Denn ich habe Unrecht getan, Vater, gegen den Himmel und vor deinem Angesicht, und ich verdiene nicht mehr, dass du mich Sohn nennst. Lass mich Tagelöhner sein bei dir. Und er kehrte nach Hause zurück, und der Vater sah ihn von Weitem, wie er näher kam. Und sein Herz zog sich zusammen, er lief so schnell er konnte, winkte dabei, fiel dem Sohn um den Hals, küsste ihn und hatte ihn lieb. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe Unrecht getan gegen den Himmel und vor deinem Angesicht und verdiene nicht mehr, dass du mich deinen Sohn nennst. Aber der Vater rief seine Knechte herbei: Auf, bringt den Rock, meinen schönsten, und kleidet ihn an, diesen Sohn. Streift ihm einen Ring über den Finger und gebt ihm Schuhe. Bringt rasch das Mastkalb, schlachtet es, bereitet das Opfer. Wir wollen Mahlzeit halten und feiern, und alle sollen sich freuen. Denn mein Kind hier war tot und ist lebendig geworden. Es ging verloren und ist wiedergefunden. Und so begann das große Fest. Der Evangelist Lukas erzählt. Er erzählt Alltagsgeschichten rund um etwas Verlorenes. Ein Schaf aus der Herde ist verloren gegangen und es wird wiedergefunden. Der vielleicht letzte Groschen ist nicht mehr da. Nach langer Suche findet er sich wieder. Ein Mensch geht verloren und er wird wiedergefunden. Lukas ordnet diese Gleichnisse einer Konfliktsituation zu und die ist leider keine Ausnahme. Im Evangelium nicht und sonst im Leben auch nicht. Da sind Zöllner und Sünder, allerlei zwielichtige Figuren. Jesus begibt sich hinein in ihre Dämmerwelt und er erleuchtet sie mit der Gegenwart Gottes. Am Anfang steht Ärger. Die Menschen rund um Jesus, sie regen sich über sein Verhalten auf. Wie kann er nur? Mit diesem Ärger will ich beginnen. Wenn Menschen sich aufregen, dann haben sie ganz oft etwas verloren. Zumindest das Verständnis über eine Situation oder für eine Person. Und dann bricht das so hin und wieder aus ihnen heraus. Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. So weit ist das also mit unserem Land gekommen. Die Jugend von heute. Und die Alten, die werden auch immer unverschämter. Mit denen reden wir nicht mehr, mit denen setzen wir uns nicht mehr an einen Tisch. Unsere Gesellschaft ist voll mit solchen Aufregersätzen. Und ich finde, man muss kein großer Menschenkenner sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, dass hier etwas verloren gegangen ist. Verloren ist da das Erleben eines entspannten Miteinanders, wo man zur Not auch mal ein Auge zudrücken kann. Es bleibt so ein diffuses, unbestimmtes Empfinden in der Richtung von, so geht das doch jetzt hier irgendwie nicht. Aber die Lösung, wie es denn gehen kann, wie es denn gehen soll, auch die ist eben verloren. Man kann das Gefühl und den Schmerz darüber, glaube ich, nicht wegerklären. Entspann dich. Das wird schon. Lerne Ambiguitätstoleranz. Zumindest die aufgebrachten Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie sind nicht entspannt, sie können mit Fremdwörtern nichts anfangen, sie wollen das auch nicht. Dabei sollten sie es doch sein, die dann eben den anderen das sagen, dass sie zueinander kommen können, in Gottes Gemeinschaft, an seinen Tisch. Sie sind vielleicht so weit, dass sie mit diesen sogenannten anderen gar nicht mehr reden möchten. Das Tischtuch zwischen ihnen und diesen Menschen, das ist, wie man im Deutschen sagt, zerrissen. Das ist schade, weil es doch genau darum geht im Evangelium. Es geht darum, Menschen an einen Tisch zu bringen, sogar an eine Festtafel. Und an dieser Festtafel, das ist die Vorstellung, die Hoffnung des Evangeliums, da sitzen sie alle zusammen, diejenigen, die sich aufregen, mit denen, die ihre Erwartungen vielleicht ganz bitter enttäuscht haben. Ich glaube, so Erklärungen und Ratschläge schaffen das neue Miteinander nicht. Erklärungen und Ratschläge, das ist oft von oben herab, oberlehrerhaft. Aber Geschichten, die können das. Geschichten, die können uns das zurückbringen, was verloren war. Jesus erzählt Geschichten, eine Allerweltsgeschichte. Und ich stelle mir vor, dass seine aufgebrachten Gesprächspartner damit erstmal irgendwie ein bisschen wieder auf dem Teppich landen, wenn das so ist. Walter Jens betont in seiner Übertragung, aus der ich gelesen habe, dieses Alltägliche der Geschichte. Es war einmal, so beginnt er. Mit diesen Worten werden in der deutschen Sprache Märchen eingeleitet. Von Hänsel und Gretel, vom Froschkönig, von Hans im Glück. Es war einmal. Alles ist bekannt. Oder dann, der jüngere Sohn zog in die weite Welt hinaus, so schreibt Walter Jens. Und da höre sicher nicht nur ich das Lied vom Hänschen klein, der ganz alleine in die weite Welt hinauszieht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es in Afghanistan, im Iran ja ähnliche Kinderlieder. Vielleicht klingt aber ja auch in diesem Hinweis so manche Lebensgeschichte an. Lebensgeschichten von Menschen, die aus dem Ausland nach Europa kommen. Sie kratzen da für einen Menschen das Geld zusammen. Menschen, die in Afghanistan, im Iran, im Senegal oder irgendwo in Afrika in großer Armut leben. Sie kratzen für eine Person das Geld zusammen. Sie schicken ihn auf die gefahrvolle Reise nach Europa, nach Deutschland, mit diesem Geld. Eine Person, einer, er geht in die weite Welt hinaus, um seiner Familie ein Stück Wohlstand zukommen zu lassen. Wir wären mit solchen Geschichten mittendrin in der Erzählung von Jesus. Auch wenn die anders beginnt, nämlich mit Ansprüchen. Gib mir heute schon mein Erbteil. So fordert das der jüngere Sohn. Er hat mit diesem Anspruch das Recht auf seiner Seite, das Gesetz, Pflichtanteil, so Sachen. Was diese Forderung mit dem Miteinander in der Familie macht, das ist eine ganz andere Sache. So ist das ja oft, wenn wir Menschen auf unseren Ansprüchen beharren, auf einem Erbe oder einem Besitz, aber vielleicht ja auch auf Fairness in der Art, wie andere mit uns umgehen. Es gibt einen Anspruch auf Liebe der Eltern. Es gibt einen Anspruch auf Liebe, den die Kinder haben gegenüber den Eltern. Auf Liebe zwischen Partnern, Partnerinnen. Alles Ansprüche. Der Jüngere bekommt, was er will. So weit, so gut. Aber er kann nicht damit umgehen. Jesu Geschichte schildert einen tragischen Absturz und Walter Jens hat es in seiner Übertragung noch einmal mehr verdeutlicht, finde ich. Das Geld wird von dem jungen Mann verschleudert. Und man hört in diesem Wort die Bewegung des Wegwerfens geradezu mit. Und dann in der größten Not, da muss sich dieser Mann bei einem anderen Bürger verdingen, um zu überleben. Verdingen. Walter Jens wählt ein sehr altes deutsches Wort. Da wird einer zum Ding, zu einer Sache. Wie tief muss er dafür fallen? Am Ende ist da nur noch Schweinefraß. Und noch nicht mal den bekommt er. Ich denke daran, wie oft sind mir Dinge im Leben eigentlich nicht gelungen? Oder was ist mit so großartigen Projekten, die irgendwann einfach scheitern? Elbtower, so Sachen. Oder wer erzählt eigentlich die Geschichten, der Geflüchteten, die in Europa oder in Deutschland keinen Fuß auf die Erde kriegen? Was ist da verloren gegangen und wie gehen Menschen damit um? Jesus erzählt es so. Da kam der Sohn zu sich und dachte, wie viele Arbeiter im Gut meines Vaters haben mehr Brot, als sie brauchen. Und ich gehe elend zugrunde und sterbe vor Hunger. Ich will mich auf den Weg machen und heimkehren zu meinem Vater, denn ich habe Unrecht getan, Vater, gegen den Himmel und vor deinem Angesicht. Und ich verdiene nicht mehr, dass du mich Sohn nennst. Lass mich Tagelöhner sein bei dir. So erzählt es Jesus, und das ist ein Wunder. Denn hier ist ein Mensch nicht mehr ein Ding. Mitten im Elend wird er zu einer Person. Aus sich heraus. Der Niederländer Henry Nouwen hat über diese Geschichte geschrieben und über diese Stelle: Es braucht eine Entscheidung zur Rückkehr. Die Kraft zur inneren Umkehr, das ist das erste Wunder in dieser Allerweltsgeschichte. Die erwächst, so meine ich, nicht einfach aus uns selbst, aus mir selbst. Sie ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Wie war das da vorhin im 1. Timotheusbrief? Paulus sagt es so: Ich bin der erste Sünder, das stimmt. Aber ich bin auch ein Beispiel für empfangene Barmherzigkeit Gottes. Deshalb bin ich stark. Weil Gottes Geist wirkt, deshalb wächst in uns selbst die Kraft zur Umkehr. Und vielleicht wächst sie ja auch bei den verärgerten Zuhörern Jesu. Vielleicht wird ihnen diese innere Kraft geschenkt, dieser manchmal bodenlosen Trauer, nicht mehr aus dem Weg zu gehen. Ich vermisse es wirklich, mein Schaf. Obwohl ich mich jedes Mal darüber schwarz ärgere, wenn es wieder einmal ausgebüxt ist. Vielleicht kommen wir weg aus so mancher Endlosklage über das, was eigentlich sein müsste oder sein könnte oder sein sollte. Diese Gedankenspiele, die so unendlich viel Energie fressen. Wie wäre es eigentlich, stattdessen wahrzunehmen, dass Gottes Geist mich und uns beschenkt? Nur, das macht Gottes Geist ja nicht deshalb, weil ich das jetzt hier sage, sondern er tut das zu seiner Zeit und auf seine Weise. Was ich und was wir Christen aber tun können, das ist schildern, wie das Leben dann weiterlaufen kann. Jesus erzählt etwas Wunderbares. Da kommt dieser verlorene Sohn nach Hause. Und er kommt völlig ohne Ansprüche. Aber er kommt auch nicht mehr als ein Ding. Er ist inzwischen Person geworden. Er kann nämlich Schuld beim Namen nennen. Es mag vielleicht damals alles rechtens gewesen sein mit der Auszahlung des Erbes. Aber, so sagt er, ich habe Schuld vor dir, Vater, und vor dem Himmel auf mich geladen. Nur bevor er diese Sätze überhaupt über die Lippen bringen kann, da geschieht ganz viel. Der Vater hat ihn gesehen. Sein Herz hat sich zusammengezogen. Er ist gelaufen, er hat gewunken, er hat den Sohn umarmt, er hat ihn geküsst. Und ich meine, hier wird Gottes Geist, der in uns Veränderungen anstößt, ins Bild gesetzt. Dieser Geist, der macht, dass aus meinem Vorsatz, also ich bekenne meine Schuld, dass dieser Vorsatz das Zweite sein kann, ein Nachsatz. Das Schuldbekenntnis ist eingebettet in einen Schwall positiver Emotionen. Bevor dieser Mensch spricht, hat Gott längst gehandelt, längst geredet. Und ich meine deshalb auch so für unseren Umgang in Gemeinde oder in Kirche, für unseren Umgang mit Menschen, die da kommen und irgendwie ein Schuldbekenntnis stammeln. Das reicht doch nun wirklich, wenn einer sich da selbst erkannt hat. Er oder sie muss doch nun wirklich nicht mehr öffentlich zur Schau gestellt werden. Das wollen wir als Gemeinschaft aber jetzt mal ganz genau wissen, was denn da passiert ist. Wir landen dann nämlich wieder auf der Ebene der Ansprüche, auf der wir so oft nur Verlierer sind. Gottes Geist will uns beschenken. Wo Leben geschenkt ist und wo wir das spüren, da muss gefeiert werden, und zwar nicht nur Vater und Sohn, sondern eben alle. Versteht ihr jetzt, so könnte es der Evangelist den Aufgebrachten und Ärgerlichen aller Generationen sagen. Versteht ihr es, wie tragisch, wie fatal das mit den Ansprüchen ist? Nicht nur mit denen der sogenannten Sünder, sondern auch mit den Ansprüchen derer, die sie auf den rechten Weg mal wieder so ein bisschen schieben wollen oder vielleicht ja auch zerren oder biegen. Das kann so ermüdend sein, so enttäuschend. Versteht ihr dagegen, dass das Beieinander sein Raum schafft? Raum schafft für Gottes Geist, und da kann das Wunder geschehen. Wenn der uns überrascht, dann sollen wir das doch mitbekommen. Und wir sollen nicht gerade irgendwo anderswo beschäftigt sein. Und deshalb, lasst euch mitnehmen in diese Geschichte, die Jesus erzählt. Es ist nicht nur eine Geschichte für andere. Es ist auch eine Geschichte für mich und für euch. Und wo sie uns packt und verändert, da hört das Verlorensein auf. Und es beginnt das große Fest des Lebens. Amen. Wir hören Musik.
möchte noch zu meinem vorigen Text ergänzen, dass Medi mit mir gelesen hat, dass die Bibeltext in Farsi, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ich möchte jetzt Fürbitte halten und bitte euch dazu aufzustehen. Im Anschluss an die Fürbitte werden wir zusammen das Vaterunser beten. Lieber Vater, diese Geschichten, die wir heute gehört haben in der Schriftlesung von Timotheus, der erste Brief, den Paulus an ihn geschickt hat, und auch die Bibelgeschichte, die wir eben gehört haben, machen Mut. Und deshalb kommen wir zu dir und bitten dich für das Ende der Kriege, des Elends der Welt. Es geschieht so viel Unrecht. Es ist so viel Leid, Vertreibung. Ich bitte dich, dass du dich erbarmst. Und jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Auch da bitte ich dich, dass du uns hilfst und uns an unsere Seite stehst. Du kannst auch heute noch Wunder tun. Ich bitte dich ganz besonders für die Friedensgespräche, die jetzt anstehen, wo es um die Ukraine geht, aber auch um die Situation in Israel. Aber es gibt auch so viele ungenannte Kriege, wo Menschen leiden, die nichts dafür können, weil andere ihre Macht behalten wollen. Hab Erbarmen mit den Menschen und bereite dem Leid auf der Welt ein Ende. Ich danke dir, dass wir mit all diesen Anliegen zu dir kommen dürfen. Und jetzt beten wir gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vor dem Segen wollen wir noch ein Lied singen gemeinsam, das Lied 374, die Strophen 1 und 2, Danke Vater für das Leben. Und danach erhalten wir den Segen von Michael Nahr.
Komme ich schon einmal jetzt nach vorne, weil ich mit Klaus Vogel abgesprochen hatte, dass dieses Lied vielleicht nicht so sehr bekannt ist. Ich versuche mal, von hier vorne mitzusingen. Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, dass du deinen Sohn gabst und mich unbegreiflich liebst, hat mich gerettet und mich neu gemacht. Danke, Vater, für Jesus in ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus. Für alle Zeit und in Ewigkeit. Danke, dass du meinem Leben Zukunft gibst. Ich darf neu beginnen, weil du meine Schuld vergibst. Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt, Jesus ist bei mir jeden Tag. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus, gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang
lang Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit.
Bitte steht zum Segen auf. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich. Er gibt dir und allen Menschen seinen Frieden. Amen.
Hier kommen die Bekanntmachungen. Dritter Sonntag, eigentlich ist Vorstand nach dem Gottesdienst, der fällt aber aus. Was nicht ausfällt, ist der Kids-Chor, der findet morgen wieder statt, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Morgen ist dann ab 18.30 Uhr auch wieder Tischtennis und am Mittwoch trifft man sich im Sprachcafé ab 17 Uhr. Feierabend ist etwas vorverlegt, nämlich auf 18 Uhr. Warum? Deutschland spielt und das wird übertragen. Also Deutschlandspiel und Feierabend Mittwoch 18 und dann 19 Uhr. Am Mittwoch ist auch um 16.30 Uhr Gemeindebibelunterricht und hier kommt nochmal der Hinweis auf Musik und mehr. Es wird gefeiert. Man schaut gemeinsam einen wunderbaren Film und dann gibt es ein leckeres Essen miteinander. Anmeldungen sind noch möglich bei Ulrike Pfeiffer. Am Tag danach, am Samstag, dem 22. Juni um 19 Uhr, wird bei uns in der Kirche ein Stummfilm gezeigt und zwar Die Waffen nieder. Das ist der berühmteste Roman von Bertha von Suttner. Der 110. Todestag von Bertha von Suttner wird in unserer Kirche begangen. Die Initiative geht von Frieda, der Friedensinitiative Altona aus. Ein ganz besonderer Abend, Stummfilm mit Live-Musik, Cello und Gesang. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Und dann kommt hier noch der Hinweis des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Der Bund hilft auf vielfache Weise in der Ukraine, aber der Spendentopf ist leer. Wer noch helfen kann, der spende bitte auf das Konto der Gemeinde mit dem Stichwort Ukraine. Herzlichen Dank. Und noch der Hinweis, der Pastor ist im Urlaub die ganze nächste Woche. Und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und wünschen allen einen schönen Sonntag.
Während wir die Kollekte einsammeln, möchte ich mich von den Streamern und mit seinen Followern verabschieden, die den Gottesdienst mit den Gottesdienst beigewohnt haben. Wir wünschen euch Gottes Segen, eine schöne Woche und seid behütet in der Woche und danke, dass ihr dabei seid.